SWR 2 Zeitgenossen.
Jörg Bong, promovierter Literaturwissenschaftler, langjähriger Verleger des S. Fischer Verlags. Seit rund 10 Jahren schreibt er auch selbst Romane, nicht als Jörg Bong, sondern unter dem Namen Jean-Luc Banalek. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja klar, den kenne ich doch. Die Krimis rund um den französischen Kommissar Dupin sind sehr erfolgreich, verlässlich auf den Bestsellerlisten und für die ARD verfilmt. Über all das können wir reden heute bei den SWR 2 Zeitgenossen. Mein Name ist Gregor Papsch und ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Bong.
Und ich freue mich, bei Ihnen zu sein und im SWR-Gebiet.
Oder sage ich besser, Herr Banalek, wie hätten Sie es denn gern?
Wie Sie mögen. In Frankreich, in der Bretagne, nennen mich die meisten Jean-Luc.
Es kommt vielleicht auch darauf an, worüber wir gerade sprechen. Fangen wir mit Banalek an. Jedes Jahr ein neuer Dupin, jedes Jahr ein Bestseller. Im Juni erscheint der 12., wenn ich das richtig weiß, bretonischer Ruhm. Sie machen offenbar vieles richtig, das Publikum liebt Sie, Touristenbusse fallen in die Bretagne ein. Es gibt jetzt sogar einen Reiseführer Dupins Bretagne, da haben Sie ein Händchen gehabt, oder?
Das fällt mir sehr schwer selbst zu sagen. Da gehört ungeheuer viel Glück zu, glückliche Fügungen, dass Bücher so zu so vielen Menschen gelangen. Mich freut es natürlich ungemein, aber programmieren, das weiß ich als ehemaliger Verleger, kann man das natürlich nicht. Wir haben am Anfang so mit 6.000, 8.000 Leserinnen, Lesern gerechnet und das wäre schon ein passabler Erfolg gewesen.
Bücher werden geschrieben, Bestseller werden gemacht. Das heißt es oft im Verlagsgeschäft. Bei Ihren Dupins ist noch eine andere Macherin im Spiel, die Bretagne. Dort spielen alle ihre Krimis. Wie wichtig ist der Schauplatz?
Zentral. Das lässt sich leicht erkennen, Liebeserklärungen an die Bretagne. Ganz unverhohlene. Und die Bretagne ist in jedem Buch der Protagonist. Und zwar noch konkreter die Landschaften, die Natur, bestimmte Orte. Damit beginnt alles. Damit beginnt auch die Idee für ein Buch. Und es sind in einer gewissen Weise ja auch Dokumentationen. Mag ein bisschen jetzt langweilig klingen für einen Krimi, ist es aber. Ich sehe mich so ein bisschen wie eine Schreibmaschine, auf der die Bretagne selbst ihre Bücher schreibt. Ich schreibe die Bücher wirklich vor Ort und nur vor Ort. Ich muss alles sehen, hören, riechen, schmecken. Ich laufe mit einem winzigen Notebook herum und setze mich dahin, wo dann die Szenen spielen am liebsten und halte alles unmittelbar fest, immer mit der Illusion, natürlich ist das fiktiv und ein Spiel, aber mit der Fiktion, so wenig wie möglich von mir selbst hinzuzutun und maximal viel einzufangen von dem, was ich wahrnehme.
Also über die Bretagne, über Dupin, über Jean-Luc Banalek reden wir später noch ausführlich, aber... Und jetzt muss ich sagen, Herr Bong, was uns heute hier vor allem zusammenführt hat mit Dupin erstmal gar nichts zu tun, sondern mit der Leidenschaft des Wahlfrankfurters Jörg Bong. Es geht um ein besonderes Jubiläum, 175 Jahre Deutsche Revolution von 1848-49. Und da haben Sie sich viel vorgenommen, nämlich diese Revolution akribisch nachzuerzählen, gleich in 3 Bänden. Der erste, Die Flamme der Freiheit, ist schon erschienen. Gleich mal gefragt, warum und vor allen Dingen, wann hat Sie das so gepackt, das Thema?
Das ist schon sehr lange her. Ich bin ein sehr unruhiger Mensch und habe ständig Ideen. Also meistens ein toller Zustand, manchmal auch ein Fluch. Und diese Idee verfolgt mich, oder ich verfolge sie seit 30 Jahren, ungefähr seit dem Studium. Ich bin gigantischer Heine-Liebhaber, ich lese den immer wieder und habe im Studium begonnen und da bin ich in den Vormärz geraten, natürlich den sogenannten, und nach Paris, wo da 62.000 Deutsche sitzen, die geflohen sind aus Deutschland, unter anderem Heimne, der überall gesucht wird, steckbrieflich, ja, und bin auf bestimmte Dinge gestoßen da aus den 40er Jahren, wo ich gestutzt habe und dem Stutzen folgte Wut, große, große Wut und so ein Kampfeswille, den ich, muss ich zugeben, dann selber entwickelt habe. Ich bin auf so viele Demokratinnen und Demokraten gestoßen früher, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte und von denen ich behaupten würde, dass 99,9% von uns deutschen gegenwärtigen Demokraten auch keine Ahnung hatten und auf Geschichten, die einfach ungeheuerlich sind. Und da begann das Interesse. Ja, aus einer Art Wut, aber sehr leidenschaftlichen Wut, ja.
Ein Satz noch zu Wut?
Ja, also ich habe von einem Grund für diese Wut gesprochen, nämlich das ist, dass wir die Frauen und Männer, die ein erstes Mal, und wir sprechen nicht über 10, 100, über 1000, sondern Zehntausende, die ein erstes Mal gekämpft haben für ein demokratisches Deutschland gegen eine Tyrannenherrschaft, gegen Despotie, Militär- und Polizeimonarchien, unmöglichste Zustände, eine Armut, die Menschen verhungern lässt wie die Fliegen. Also all die, die da aufgestanden sind und ihr Leben riskiert haben, ihre Heimat verloren haben, ihren Beruf verloren haben, manchmal in den Kerkern schmorten für Jahre, den gedenken wir in fast überhaupt keiner Weise. Das ist eine schallende Ohrfeige für unsere gegenwärtige demokratische Kultur und immer ein Schaden, wenn sowas nicht passiert. Die andere Wurzel, der andere große Grund der Wut ist, dass sich im Scheitern auch eine ungeheure Geschichte verbirgt, die mir nicht so klar war damals. Nämlich der Krieg, den die sogenannten, kommen wir sicher zu, Konstitutionellen gegen die Demokraten geführt haben. Sicher ein Grund für dieses Scheitern. Es ist ja gerade eine große Diskussion im Gange. War es ein Scheitern? War es kein Scheitern? Ehrlich gesagt war es beides. Und zwar beides mit Emphase. Also natürlich sind die Ideen, die damals aufgekommen sind, zum ersten Mal in der Breite in Deutschland nicht mehr totzukriegen gewesen. Und wenn wir jetzt unsere Demokratie sehen, im Jahr 2022, haben sie gesiegt. Aber damals war es natürlich ein katastrophales Scheitern. Und wenn man überlegt, was jetzt in Deutschland nötig war, in Anführungsstrichen, welcher Weg, was an Katastrophen dann noch folgte, um zum ersten Mal zu einer stabilen Demokratie zu kommen, die uns dann 1949 geschenkt wurde, übrigens von der Nation, die damals die meisten der demokratischen Flüchtlinge aufgenommen hat, nämlich Amerika, dann stellt man sich doch ein paar Fragen. Und aus diesem Scheitern, das es war auch ein katastrophales Scheitern, muss man halt lernen. Und das ist der Antrieb meines Buchs, das Mandat für unser Heute zu formulieren, aus dieser Betrachtung dieser 17 revolutionären Monate und ihres Ausgangs.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Namen der Akteure von damals im Grunde genommen vergessen sind heute, was Sie sehr ärgert. Ich will mal ein paar nennen. Friedrich Hecker, Josef Fickler, Gustav und Amalie Struve, Robert Blum, Georg und Emma Herwig und so weiter und so fort. Es gibt in Deutschland zig Feier- und Gedenktage. Einen für die Revolution von 1848-49 gibt es nicht. Sollte es ihn geben?
Ja, ein Gedenktag und zwar unter folgendem Aspekt: Momente in der deutschen Geschichte, in denen Deutsche en masse ohne ideologische Instruktionen, sondern aus politischem Verstand, aus politischem Affekt gegen die Unterdrücker aufgestanden sind und das Wagen für die Freiheit zu kämpfen, wirklich in jedem Sinne, und auch bereit sind, zur Überwindung der Unfreiheit, des Terrors, ihr Leben zu riskieren. Das sind seltene Momente in der deutschen Geschichte. Und wenn man Gedenktage hat eines demokratischen Landes, dann finde ich, dass ein solcher Tag oder ein solches Ereignis unbedingt ein Gedenktag sein soll. Wir gedenken der Feinde der Demokratie stetig in unserem Land, überall. Ich war gerade in Berlin. Am Ort, am Schloss, da hat man das Schloss wieder aufgebaut, des Königs, der am 18. März dieses Gemetzel stattfindet. So, dann gehen Sie um dieses Schloss herum, einen Spaziergang, und treffen auf weitere 10 Denkmäler von harschen Antidemokraten. Ich finde es fatal als Signal. Und ich hätte mir gewünscht, natürlich, dass anstelle dieses Schloss, wo ja davor der Palast der Republik stand, warum nicht ein gigantisches Denkmal, was für die Demokratie die Stimme erhebt. Ja, und so, jetzt rede ich in großen Worten, aber ich meine es ganz ernst. Das Erinnern an die demokratischen Ursprünge, die damit an die demokratischen Ideen, die am Anfang standen, die Ideale und all das, das ist essentiell. Demokratien müssen ein irres Gedächtnis haben für sich selbst, ein Elefantengedächtnis. Und das gilt auch für Monumente, zwar aktive Monumente der frühen Demokratinnen und Demokraten in unserem Land.
Sagt Jörg Bong, mein heutiger Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben über die Revolution von 1848-49, Die Flamme der Freiheit, erster Band von dreien, die es dann am Ende werden sollen. Herr Bong, wir müssen vielleicht das erklären, weil wir reden die ganze Zeit darüber, dass die meisten mit dem Begriff der Revolution 1848 nicht viel anfangen können. Ganz kurz, die deutsche Revolution, sie zündet damals in Paris, kann man glaube ich so sagen, sie zündet dort. Sie beginnt nicht da, in der französischen Hauptstadt. Eine marode Monarchie wird vom Hof gejagt im Februar 48. Die Zündschnur reicht über den Rhein, es brennt bald darauf in Baden, in Südwestdeutschland. In Mannheim formuliert der Demokrat Gustav Struve die Mannheimer Petition. Es geht um Pressefreiheit, ein Parlament, Schwurgericht und die Volksbewaffnung. Und diese berühmt gewordenen Märzforderungen verbreiten sich im Lauffeuer in halb Europa. Das ging nicht nur rasend schnell, sondern es klingt auch sehr modern. Wie modern im heutigen Sinne war denn diese Bewegung? Sie sprechen ja in Ihrem Buch von lupenreinen Demokraten, die damals unterwegs waren. Und Demokratinnen.
Ja, das hat mich umgehauen. Je tiefer ich dann kam, das sind keine vagen Ideen gewesen, irgendwie vage Vorstellungen mal dahingeworfen. Nein, die Vorstellungen waren unglaublich elaboriert. Also die Kataloge, die Programme der Forderungen, die Manifeste, die demokratischen. Den Antrag, das war der wichtigste, der Demokraten, den Struve im Vorparlament am 29. März 48 stellt, schon in Frankfurt tagend. Da wird das komplette Programm einer demokratischen Gesellschaft sogar skizziert. Von der kleinsten Ebene, dem Lokalen, über das Regionale, die Länder, bis hin zu einer Bundesrepublik Deutschland eingeordnet in eine Europäische Union. Also der alte Traum des Völkerfrühlings von Ludwig Börne aus den 30ern und von Heine. Das ist alles da. Ja, Sie haben das Geschehen perfekt zusammengefasst. Vielleicht kann man noch mal rekonstruieren, warum ist es auf Deutschland übergesprungen?
Und Zumal in Baden.
Gut, Baden, das lässt sich schnell erklären.
Mhm. Näher zu Schweiz, näher zu Frankreich.
Ja, und einfach die Nachrichtenlage. Die Nachrichten fahren mit dem Zug, dann mit der Kutsche, mit Reitern und zum Schluss zu Fuß. Und Karlsruhe und Mannheim wurden als erstes erreicht von der Nachricht der Revolution. Wien hat 6 Tage später erst davon erfahren. So lange hat der Kaiser in Wien gedacht, die Welt ist noch in Ordnung. Ja, 4 Gründe, würde ich sagen, sind es, wenn man es ein bisschen vereinfacht. Das erste ist die harsche herrschende Unfreiheit politisch, Versammlungsverbote, Zensur natürlich, die Chiffre sozusagen der oppositionellen Kritik. Die harte Zensur, die Leute werden verfolgt. Es gibt einen riesigen Geheimdienstapparat, Polizeiapparat. Alle, die unbotmäßig sind, werden entweder außer Landes geschickt oder eingesperrt, gefoltert. Es gibt auch Morde. Das Militär ist eingegriffen schon ein paar Male. Preußen lässt niederschießen, was es an revolutionären Unruhen gibt. 44 in Schlesien bei den Webern, 46 in Posen beim polnischen Aufstand, 47 in der eigenen Hauptstadt, die Kartoffelrevolution. Harsche Dinge. So, der zweite Grund, die soziale Lage. Die Franzosen nennen das Misère. Bei uns war soziale Frage der technische Terminus technicus dafür. Das heißt nichts anderes als das, was Blum kurz vor Ausbruch der Revolution berichtet. Der fährt ins Erzgebirge, 100 Kilometer von Leipzig entfernt, wo er wirkt. Robert Blum, Mithecker, der berühmteste Demokrat der Zeit. Und berichtet einfach mal, der nennt das schwarze Hölle, was er sieht. Die Menschen, also Frauen, Kinder, Greise, Männer, wanken als Skelette über die Straßen, fallen um und bleiben tot liegen, über Wochen und verwesen am Straßenrand. Also Bilder, die wir nicht mit uns assoziieren. Die Frauen können nicht mehr stillen, die stillen ihre Kinder mit Blut, weil die Körper so ausgemergelt sind. Das ist keine Ausnahme, das findet in Dutzenden Gegenden Deutschlands statt, am Rande der Großstädte und auf dem Land. Also das Soziale. Das dritte ist das Verlangen, die Sehnsucht nach einer Nation, einer einigen Nation. Übrigens bei den Demokraten damals ein höchst progressiver Begriff. Der bedeutet Emanzipation, der bedeutet Freiheit, Parlament, Demokratie. Das ist mit der Nation assoziiert. Freilich gibt es zu der Zeit schon echte Nationalisten und im deutschen Parlament das erste Mal auch die Rede eines völkisch-deutschen Nationalisten, der wirklich die Welt germanisieren will und von Untervölkern, Bastardvölkern spricht, die man ausmerzen muss, wie die Polen zum Beispiel, fällt im Parlament. Und der vierte Grund, müssen wir gar nicht so lange drüber sprechen, ist aber nicht unwichtig, das gibt's immer, es gibt ein Unbehagen, ein ganz massives Unbehagen, die Diskrepanz zwischen dem Modernen und der Moderne, die ja anbricht, die Industrialisierung, tausend Neuerungen und die Wissenschaft, Darwin, der ist längst ist in der Welt, diese Erkenntnisse von Darwin und anderen. Und dann passt das alles nicht mehr. Feudalherrschaft, also Mittelalter und Zukunft sozusagen prallen da aufeinander. Und das führt zu einem riesen Unbehagen, vor allem bei dem Jungen. Das ist auch eine Revolution der Jungen, muss man sagen.
Mhm. Man kann sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild jetzt machen. Ne? Also ein Mittelding aus politischen, sozialen, wirtschaftlichen, aber auch rein emotionalen Gründen für diesen Unmut. Die Frage, die jetzt gerade auch in diesem Jubiläumsjahr gestellt wird, war das wirklich die Mehrheit in Deutschland? Im Parlament dann später war sie es ja nicht. Und es gibt Historikerinnen und Historiker, und ich behaupte einfach mal, das ist vielleicht doch auch die Mehrheit, die sagt, das war eine Minderheit von Radikalen. Ne? Ein berühmtes Beispiel: im April vor 175 Jahren beginnt Friedrich Hecker seinen berühmten bewaffneten Marsch auf Karlsruhe in völliger Verkennung der Realität. Kaum jemand schließt sich ihm an, er scheitert auf ganzer Linie. Das klingt nicht gerade nach taktischer Raffinesse, es klingt aber auch nicht nach einer Massenbewegung.
Ja, was Sie gerade formulieren und wie Sie es formulieren, ist 1:1 die Propagandaversion der Fürsten und der Konstitutionellen von 1848.
Um Gottes Willen, das war gar nicht meine Absicht.
Das weiß ich, aber man findet es in allen Geschichtsbüchern fast noch. Hecker und Struve erwägen eine Erhebung im März. Es gibt große Volksversammlungen und dort ist die Stimmung sehr revolutionär. Und dann entscheiden die sich die ganze Zeit dagegen und sagen, nee, machen wir nicht. Und gehen nach Frankfurt zum Vorparlament und da geht es schlecht aus für die Demokraten. Da die aus den Institutionen kommen, die Parlamentarier aus dem Vorparlament, sind es sehr wenige Demokraten im Vergleich zu den Liberalen und Konstitutionellen. Noch nach dem Vorparlament, also Anfang April, sagen die, nein, nein, keine Erhebung. Wir möchten Urabstimmungen in Baden über die Demokratie von Landstrich zu Landstrich und wir gründen eine deutschlandweite demokratische Partei. Das tun sie dann Anfang April. Die erste demokratische Partei Deutschlands, gegründet am 5. April 1848. So, dann lassen die Märzregierungen, die aus den Konstitutionellen bestehen, besetzen Baden, weil sie Angst haben vor diesen Volksabstimmungen und davor, dass Baden zur Republik wird, besetzen mit 40.000 Soldaten, die einen brutalen Auftrag kriegen, nämlich die zu vernichten. Der Regierungspräsident Badens sagt das öffentlich, besetzen Baden, die lassen die Demokraten verhaften. Der berühmte Josef Fickler, eine der wunderbarsten Figuren der Demokraten, wird verhaftet von einem Abgeordneten der Konstitutionellen, am helllichten Tag einfach abgeführt. Dazu ruft der Regierungschef Badens dann auf, alle Demokraten zu verfolgen und auch Lynchjustiz zu begehen. Das sei völlig okay. Am nächsten Morgen, am 9. April, brechen Hecker und Struve in aller Herrgottsfrühe auf und fliehen aus Mannheim, bevor sie verhaftet werden, in die Schweiz und von der Schweiz nach Konstanz. Und da am 13. April, da ist Baden strotzt vor Militär und Polizei und vor den Häschern, die sind schon ihnen auf den Spuren, versuchen sie es völlig verzweifelt und schreiben selber, dass das ein fast sinnloser Versuch ist. Da sind dann 40 Leute, die Hecker folgen. So, aber jetzt will ich Ihnen was sagen. Zwei Wochen oder eine Woche später finden die Wahlen statt. Also ich meine, dass niemand Also stellen Sie sich mal vor, wie in China auf dem Platz da. Da marschieren die Panzer auf, schießen alle weg und dann sagen sie dann, auch dass da nicht 1 Million auf die Straße gegangen sind. Das heißt, die wollen ja gar keine Demokratie. Das ist natürlich ein absurdes Argument. Baden war strotzte vor Militär. So, was aber stattfindet, eine Woche später sind die Wahlen für die Frankfurter Nationalversammlung. Baden hat 20 Mandate zu vergeben und 12 werden von den Demokraten gewonnen. Genau 12. Das heißt, mehr als die Hälfte der Badener sprechen sich bei den ersten freien Wahlen, die es je gab in Deutschland, für die Demokratie aus und schicken so viele Demokraten ins Parlament. Ja, nur mal als so. Und das ist die Realität. Der Südwesten war sehr demokratisch gestimmt. Mhm. Der Norden und der Osten nun überhaupt nicht. Da gab es eine starke Trennung in Deutschland. Aber es ist eine Mehr, dass wirklich die Demokraten da sich in einer Minderheit befanden in Baden.
Das alles macht es natürlich auch extrem schwer, die Vorgänge von damals heute zu beurteilen. Weil wir haben die Demokraten auf der einen Seite, wir haben die Liberalen, dann haben wir sozusagen die Konstitutionellen. Denen schwebte sowas wie eine konstitutionelle Monarchie vielleicht vor, aber eben nicht das, wovon Sie eben gesprochen haben, nämlich eine Demokratie, am besten noch nach modernem Zustand, eine Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt sind wir im Grunde genommen bei einem Punkt, der auch Ihre Wut wieder ins Spiel bringt. Woran ist denn diese Revolution letztlich gescheitert? Die Revolutionäre haben ja ihre Ziele nicht erreicht. Die Reichsverfassung ist nie in Kraft getreten. Die Fürsten haben gesiegt, ihre Macht sogar noch gefestigt. Und das alles vielleicht wegen eines Satzes, den der Liberale Friedrich Bassermann formuliert: lieber keine Freiheit als keine Ordnung.
Ja, das ist ein Grundsatz, ein politischer, der Konstitutionellen. Die Freiheit steht da längst hinten an. Das ist eine Partei, die sich Ende 46 gründet, um die Deutsche Zeitung herum in Heidelberg. Von Gagan ist eine der Direktoren, der Zensordirektoren der Zeitung, auch selber Autor. Viele der Casino-Mitglieder, also der Mehrheitsfraktion der Konstitutionellen Parlament, schreiben dafür. Und die politischen Werte von denen lassen sich ziemlich einfach bezeichnen. Der oberste ist Ordnung, die nennen sich selber Ordnungspartei, also Ordnung und Gesetzlichkeit, also innerhalb der bestehenden Gesetze, was nichts anderes heißt, innerhalb der bestehenden Despotie. Dann ist es ein sehr aggressiver Wirtschaftsliberalismus, und auch da haben sie mit den Liberalen, aus der sie hervorgegangen sind, längst gebrochen. Die Liberalen verfolgen eine Nationalökonomie mit einer stark ausgeprägten Komponente, sozialen Komponente. Sie stehen für aggressiven Freihandel. Also das war damals das Chiffre für diesen aggressiven Wirtschaftsliberalismus. Das hat gar nichts mehr mit den Liberalen zu tun. Sie wollen das Parlament nur als eine zweite Kammer sehen in Deutschland, neben einer Fürstenkammer. Sie wollen einen Kaiser, einen preußischen, dem die Regierung verantwortlich ist und nicht dem Parlament. Also da ist das Parlament eine kleine korrektive Größe, mehr nichts. Damit wenden sie sich natürlich völlig von der Idee der Volkssouveränität ab, die die Opposition bis zur Revolution noch einte und die Liberalen auch verfolgen. Und das muss man ganz klar auseinanderhalten. Die Liberalen, um, sagen wir mal, Adam Itzstein, diesen großen, wunderbaren Mann aus dem Südwesten, die bleiben eine progressive Kraft. Aber die Konstitutionellen sind es nicht. Und die rühmen sich schon im Sommer 48, dass sie im Parlament offen, dass sie und nicht die Fürsten die Revolution niedergeschlagen haben. Mhm. Das ist sicher wahr. Aber noch ein Grund, warum es schief ging. Also ein Grund ist sicher diese...
Ich will ein Stichwort vielleicht ganz kurz dazwischen geben. Sie sagen ja in Ihrem Buch, die Kernthese ist ja im Grunde genommen, die Geschichte der Revolution von 1848-49 ist eine Verratsgeschichte. Worin besteht der Verrat?
Das wäre genau das. Also ich habe das Wort nicht benutzt und ich würde es auch nicht benutzen, aber es ist die Geschichte eines Kriegs. Das ist der Begriff, den die verwenden. Die Konstitutionellen sagen, wir müssen die Demokraten bekriegen und vernichten. Und das geschieht im Südwesten Ende März, Anfang April, gründlich mit Militär, Polizei und allem, was dazugehört. Was zum Scheitern hinzufügt, ist, dass die Demokraten in den ersten Märzwochen im Südwesten durchaus in der Lage gewesen wären, die Republik auszurufen. Und da zögern sie. Das ist ein seltsames Zögern, das ich auch, ich habe hunderte, tausende Dokumente gesichtet, mich vor allem auf die Primärquellen gestürzt, was ich nicht ganz verstehe. Also die zögern, die Republik auszurufen, obwohl schon Preußen sagt, das ist schon, könnt ihr vergessen, das kommt, die Republik.
Vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, weil sie geahnt haben, in dem Moment, wenn wir es tun, dann lassen die Fürsten doch die Kanonen auffahren.
In diesen Wochen, ja, in diesen Wochen wäre es den Fürsten nicht gelungen. Das sagen auch, das sagt der preußische Gesandte in Baden immer, sagt, Mist, wenn die es jetzt tun, im Moment sind die Fürsten so geschwächt und auch wir Preußen, das könnten wir uns nicht leisten. Es geht um diese letzten beiden Märzwochen. So, der dritte Faktor ist natürlich dann, warum die Revolution als Ganzes so desaströs scheitert, dass dann durch die Unentschiedenheit der Demokraten, durch den Krieg der Konstitutionellen gegen die Demokraten, der die ganze Opposition ja schwächt, also es hat überhaupt, gibt null Konsens, dass dann die Fürsten wieder erstarken. Die haben im März Konzessionen gemacht, rein taktischer Natur, und bereiten die ganze Zeit, Preußen ist das Paradigma natürlich, bereiten die ganze Zeit die Reaktion vor. Und ungefähr ab Mai, muss man sagen, nimmt die Fahrt auf. Ja, so. Und am Ende, wir kennen den Ausgang, im Juni, Juli 49, bombt unser erster deutscher Kaiser dann in 22 Jahren als Feldherr Wilhelm, bombt dann Rastatt nieder und bereitet den Demokraten den Garaus.
SWR 2 Zeitgenossen, heute ist Dirk Bong hier zu Gast, Krimi-Autor als Jean-Luc Banalek und Sachbuchautor zur Revolution von 1848-49, die sich zum 175. Mal jährt. Wir bleiben noch einen Moment bei der Revolution, weil es zu spannend ist. Wie sollen wir denn nun an diese Revolution erinnern? Sie haben vorhin gesagt, Sie schreiben nicht als Historiker, sondern Sie schreiben mit viel Wut im Bauch über diese Skandalgeschichte, glaube ich, so kann man es, glaube ich, in Ihrem Sinne schon nennen. Was sollen wir heute mit diesem Datum machen? Sie haben gesagt, gut, die Namen sollten wieder mehr ins Bewusstsein gehoben werden. Was noch? Im Moment heißt es ja in vielen Reden, 1848 war auch eine Erfolgsgeschichte. Die Revolution hat etwas angelegt, was langfristig aus den Köpfen nicht mehr wegzudenken war. Die Idee des Parlaments als Debattenort, der Ruf der Frau nach Emanzipation. Welche Lehren ziehen Sie aus der Revolution?
Ja, also die Sie gerade benannt haben, sind unbedingt zu ziehen. Und es gibt dieses großartige Buch von Frau Bleier, das genau das dokumentiert mal.
Alexandra Bleier. Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution.
Genau, und da werden all diese Dinge benannt, die damals erkämpft wurden, die Ideen, und da wird gezeigt, wie die bis heute gewirkt haben. So, das ist das eine, unbedingt so. Aber mich hat in meinem Buch was anderes interessiert. Was ist das Mandat, das uns 1848 und das Scheitern der Revolution für heute aufgibt? Das ist mein primäres Interesse. Die Quintessenz, wenn man sich selbst heute sieht, kritisch, selbstkritisch sieht, und die ist für mich sehr eindeutig. Als Hecker schon im April dann ins Exil muss, schreibt er ein Buch, und auf der letzten Seite fällt das entscheidende Wort, Wehrhaftigkeit der Demokratie. Für mich ist 48 ein imperatives Mandat an uns Demokraten, auf eine rigorose Weise wehrhaft zu sein als Demokraten. Und viel mehr noch, wenn man dann guckt, mit was die alles zu kämpfen hatten. Die Demokratie ist eine junge Heldin damals der Geschichte. Sie tritt gerade auf und ist unversehens umgeben von martialischen Feinden. Also alle sind gegen sie, bis auf diese eine Gruppe der Liberalen. Ja, die Fürsten, die Konstitutionellen, die Kleriker, die Kirche, die Nationalisten, die Kommunisten, Marx und Engels sind mit Ingrimm, bekämpfen sie die jungen Demokratinnen und Demokraten. Die stehen alleine auf weiter Flur. Und man kann schon Lehren für unser heute an Wehrhaftigkeit dann formulieren, die da verborgen sind. Wir sind viel zu lax mit den Feinden der Demokratie innen und außen. Und beides beschäftigt die Demokraten natürlich damals sehr. Wie kämpfen wir als Demokraten? Vor allem, wenn wir uns Aufrichtigkeit und so weiter, die tollsten hehren Ziele haben. Wie kämpfen gegen die ohne Skrupel antreten, die Demokratinnen, die Demokraten Demokratien zu vernichten. Jetzt in unserer Gegenwart, wir blicken nach Russland, wir blicken nach China natürlich vor allem. Ein System, das ganz offen seit mehreren Jahrzehnten sagt, wir entwerfen einen Plan auf ein Jahrhundert quasi, um die Welt von der Demokratie zu befreien. Ich sag's mal ein bisschen zu überspitzt, entwirft die Seidenstraße als genauso ein Projekt. Und wir gucken uns fasziniert Dokumentationen im Fernsehen über die Seidenstraße an und den Mythos in der früher und heute. Wo ist unsere Strategie, auf Jahrzehnte systematisch global demokratischen Boden zu bereiten, ja, als Gegenstrategie? Oder im Innern all dieses linksidentitäres Denken, rechtsidentitäres Denken, populistisches, autoritäres Denken. Da gibt es große Konzepte, das Institut für Staatspolitik, die denken auch auf Jahrzehnte mit dieser Idee der Diskursverschiebungen. Ich finde, wir sind naiv in vielem gerade und nicht rigoros genug. Und das wäre für mich, das war mein Interesse an 48.
Das heißt, da ist auch jetzt der kritische Ton rauszuhören an den Demokratinnen und Demokraten von damals. Da waren zu viele Skrupel auf deren Seite. Die hätten ihr Ding besser durchfechten müssen. Das soll uns eine Warnung sein, so verstehe ich Sie jetzt, richtig, ja?
Das formuliert Hecker in diesem Bericht selbst und Sie alle danach, ob es Karl Schurz ist oder Kinkel oder Luise Esten, mal ein paar Frauen zu nennen, denn das haben Sie richtigerweise eben genannt. Also die sind alle vergessen, aber wenn wir uns erinnern, dann sind es 3-4 Männer. An die Dutzenden, Hunderten Frauen, die sich selbst ermächtigen, plötzlich mitzumischen, aktiv in der Revolution auf demokratischer Seite, redet man überhaupt nicht. Ja, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Nein, das war nur noch eine Zusammenfassung Ihres Statements von eben. Also die Demokraten von damals ohne Wirkkraft sollen uns eine Mahnung sein, wie wir heute mit unserer Demokratie verfahren sollen. Stichwort wehrhafte Demokratie. Ja. Letzte Frage vielleicht zu dem Thema, was, wenn 1848, 49 geglückt wäre? Also hätte uns eine Demokratie, ein Nationalstaat mehr Glück gebracht für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wäre die deutsche Geschichte glimpflicher verlaufen, ohne Einigungskriege, ohne zwei Weltkriege und Holocaust, oder ist das jetzt zu radikal gedacht, wäre die Welt heute eine bessere?
Unsere gegenwärtige Welt könnte anders sein, als sie gerade ist. Die ist nicht determiniert. Dann muss aber auch für die Geschichte gelten, sie hätte auch anders laufen können. In ihr waren Möglichkeiten verborgen, so wie eingerollte Dimensionen, die sich nicht entfaltet haben. Und ja, die deutsche Geschichte hätte völlig anders laufen können, natürlich. Also ich sehe zwei Möglichkeiten. Die realistischste wäre gewesen, eine parlamentarische Monarchie. Denn die Demokraten haben zu den Liberalen gesagt, den klassischen Liberalen, hört mal, wir verzichten auf die Idee der Republik, wenn wir zusammenarbeiten. Grundrechte, Parlament als erste und letzte Instanz, ein verantwortlicher Regierungschef, der nicht vom Kaiser eingesetzt wird, sondern vom Parlament. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, sagen wir mal, das wäre eine Entwicklung wie England gewesen, also eine parlamentarische Monarchie. Die andere natürlich wäre die Republik, die demokratische Republik gewesen, vielleicht erst im Südwesten und dann irgendwann auch in ganz Deutschland. Es gab ja auch Planspiele, Hunderte, auch mit Österreich, vielleicht der Südwesten mit Österreich zusammen. Und natürlich zu der Zeit, die Schweiz war schon demokratisch, die USA waren demokratisch, Frankreich war demokratisch, dann gab es ein paar Auf und Ab. Aber sagen wir mal, diese drei Nationen sind von damals bis heute Horte der Demokratie. Und ich sehe keinen Grund, außer bestimmten Eigenschaften, die man den Deutschen damals antrainiert hatte, nämlich das Untertanentum, der Gehorsam und all das zu Ich reformuliere gerade Heinrich Heine, der das immer sagte, oder Herwig oder all die anderen. Keinen Grund, warum eine Demokratie nicht hätte halten können, so wie in der Schweiz, in den USA und so weiter. Ja, das wären die beiden alternativen Möglichkeiten gewesen. Und wenn man die, man kann das jetzt durchspielen, dass das auch wieder gescheitert wäre. Man kann es aber auch so durchspielen. Und das war ja der Sinn Ihrer Frage. Und der ist ja interessant, weil er eines lehrt. Es lohnt sich, immer zu kämpfen, oder anders, die Notwendigkeit, immer zu kämpfen für die beste Möglichkeit ist, nicht zu relativieren. Ja? Und natürlich, wir sind eine verspätete Nation, aber vor allem eine verspätete Demokratie. Und was wäre Europa und der Welt erspart geblieben, wenn wir eine rechtzeitige Demokratie gewesen wären, nicht erst 1918 diese fragilen paar Jahre und dann 1949 die geschenkte Demokratie. Ja, natürlich kann man das spekulieren.
SWR 2 Zeitgenossen mit Gregor Papsch am Mikrofon und meinem Studiogast, der hier gleich mit zwei Namen auftritt, als Jörg Bong und Jean-Luc Banalek. Letzterer schreibt äußerst erfolgreiche Kriminalromane rund um Kommissar Georges Dupin, 2012. Herr Banalek, jetzt wechseln wir sozusagen die Identität. Haben Sie mit dem Schreiben
Avec plaisir.
Haben Sie mit dem Schreiben begonnen? Damals waren Sie noch Chef vom S. Fischer Verlag. Seitdem ist fast jedes Jahr ein neuer Dupin erschienen. Alle waren Sie Bestseller. Die ARD hat Sie verfilmt. Sie leben heute inzwischen nicht nur mit zwei Namen, sondern auch an mindestens zwei Wohnsitzen. In Frankfurt am Main und in der Bretagne. Am einen schreiben Sie über Kommissar Dupin, am anderen über die Paulskirche. Das klingt nach einer sehr überlegten Arbeitsteilung.
Also wenn Sie es so wunderbar resümieren, wie Sie es gerade gedacht haben, ich dachte mir, das ist großartig eigentlich. Sie wissen, dass sowas im Leben selten als Plan zustande kommt, sondern sich durch Zufälle ergibt. Und so ist es auch hier der Fall. Die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, ich habe immer eine unendliche Liste von Dingen, die ich gerne machen würde und bin immer unglaublich unzufrieden und unglücklich, weil ich dann nur einen Teil davon machen kann. Einen winzigen Teil. Und vor 3 Jahren stand das noch nicht fest, dass ich jetzt als nächstes dieses 48-Buch schreibe. Insofern, in der Tat, jetzt, wo es alles so ist, wie sie gesagt hat, und so konsistent klingt, wie es ja nie ist im Leben, wenn man ehrlich ist, ist es eine ideale Konstellation.
Reden wir kurz über Ihren Zweitwohnsitz, wenn er nicht sogar der erste ist. Ich weiß es nicht, über die Bretagne. Dort schreiben Sie Ihre Dupins. Das ist ja ein recht altmodischer Ermittler, ja? Der erinnert mehr an Maigret als an die ARD-Tatort-Kommissare oder vielleicht an Poirot. War das Absicht? Jetzt sind wir wieder bei der Absicht. Jetzt werden Sie wieder sagen, nein, das war überhaupt keine Absicht.
Doch, doch, da liegen Sie völlig richtig auch. Das war volle Absicht. Also ich selber habe eine Schwäche für klassische Kriminalromane und nur für die. Ich bin ein schlechter Schläfer und habe entdeckt, so als 15-, 16-Jähriger, dass mich, klingt paradox, aber dass mich Krimis beruhigen. Und zwar genau diese Krimis, dieser Machart. Also Sie haben gerade zwei zentrale Figuren genommen. So, liebe ich, muss ich sagen, verehre ich. Und ja, auch genau wie Sie sagen, wenn man im Jahr 2000, wann war das dann, 10, einen Ermittler sich ausdenkt, dann kann man ja nicht so tun, als sei es der erste Ermittler, der da geboren wird. Dann befindet man sich ja längst in einem Universum von Ermittlern, wahrscheinlich Tausende, Zehntausende, die es gibt. Und ich habe bei dem Entwurf meiner Figur wirklich gespielt mit Vorbildern. Das war von Anfang an die Idee, auch dass das eine Hommage ist in meiner Ermittlerfigur an meine Lieblingsermittler, gebe ich offen zu. Und Sie haben zwei genannt, treffsicher, nämlich Poirot und Maigret. Das sind zwei, kommen auch noch Fernsehfiguren hinzu, wenn ich es verraten soll. Also natürlich Peter Falk, also Columbo. Und zum Beispiel Monk, die Figur, die ich ungemein schätze. Oder Richard Castle, ein Ermittler aus New York. Ich würde sagen, das ist so eine Handvoll Ermittler, die ich da im Sinn hatte, als ich meinen entworfen habe.
Und warum bestehen solche Ermittler auf dem gigantischen Krimimarkt, der nicht überschaubar mehr ist und wo das Blut nur so spritzt und wo alle möglichen Verbrechen schon zigfach durchgespielt worden sind? Warum zieht ausgerechnet so ein Typ wie Dupin beim Publikum?
Verdammt, das ist eine gute Frage. Sie müssen wissen, dass von 4 Verlagen, die das Manuskript hatten, 3 abgelehnt haben, sofort mit genau diesen Argumenten von Ihnen gerade, was die Leser haben wollen. Und das stimmte damals, ich war ja selber Verleger, waren sehr harte, sehr schnelle, brutale Krimis. Da mussten auf der ersten Seite mussten schon Genitalien seziert werden, sonst war das lasch. Ja, so war das. Und 3 Verlage haben abgesagt. Kiepenheuer war der einzige, der und zwar auch sofort dann zugesagt hat.
Ja, der Verlag Simenons.
Ja, genau, der ursprünglich war nach. Und ich bin auch in Frankreich, das war mein großes Glück, ich bin echt in Frankreich gelandet, das ist in 17, 18 Ländern übersetzt. Da, ich bin in Frankreich auch beim Simenon Verlag gelandet, zufällig. Das war der Einzige, der in Frankreich sein Interesse angemeldet hat. Und da bin ich sehr glücklich. Ja, es sind altertümliche Krimis, langweilige Krimis in einer gewissen Weise, die ich da schreibe. Sie leben ganz sicher nicht von nervenzerreißender Spannung. Also ich hoffe, sie sind spannend, aber sie funktionieren ganz anders. Das sind klassische Whodunits, vor allem auch, wie gesagt, das sind auch Reisen und Landschaften, das ist Natur. Ich habe versucht, viel Komik reinzubringen, also nicht so, ich hoffe, keine Platte, aber subtile. Das hat mir großen Spaß gemacht, macht mir großen Spaß. Aber wenn ich einen Satz sagen sollte, was das für mich ist, dann sind es Schwärmereien für meine geliebte Bretagne und die Orte da, die ich besonders liebe.
Für jemanden wie Sie, der so lange schon die Bretagne kennt und diese Landschaft, diese archaische Landschaft, wie Sie ja oft sagen, auch so liebt. Was macht das mit Ihnen, dieser Erfolg von Dupin? Sie werden auf den Straßen erkannt. Sie sind, haben auch schon eine Menge Auszeichnungen bekommen. Mäzen der Bretagne, sind Ehrenmitglied der Literarischen Akademie der Bretagne und. Verändert das Ihr Verhältnis zu Ihrem geliebten, angestammten Ort?
Also zunächst einmal dieser Erfolg, das war und ist völlig irreal. Also ich kann das gar nicht anders bezeichnen und ein bisschen unbefriedigend. Aber das fühlt sich überhaupt nicht real an und ich muss immer wieder drauf stupsen mich. Also oder wenn dann in der Realität sich irgendwas zeigt der Art, dann bin ich einen Moment irritiert. Also es gibt verrückte Sachen. Also jetzt letztens, als ich da war, kam ich in mein Lieblingscafé und da war ein Bus aus Florida. Also ich meine, ein Bus mit 40 Leuten aus Florida, die auf den Spuren Dupins unterwegs waren, weil es eine amerikanische Ausgabe gibt. Und da hat sich eine Fangemeinde gefunden, die dann zusammen eine Reise sich organisiert hat auf den Spuren Dupins. Und ich kam da rein und dann erkannte mich diese Reiseleinkauf ich zu und ich habe wirklich eine bis zum Ende des Abends nicht verstanden, was da gerade ist. Also ja.
Soll ich Ihnen das glauben?
Ja, also ich hoffe, weil das ja jetzt nicht, lässt mich jetzt nicht, finde ich, sehr strahlend dastehen, sondern ein bisschen trottelig. So habe ich mich auch gefühlt, ein bisschen trottelig. Nein, und dieser andere Aspekt, ich finde da kein so souveränes Verhältnis zu, muss ich gestehen. Aber ich bin natürlich sehr froh, das soll jetzt nicht kokettierend klingen, dass so viel Sympathie ist für Dupin, für den ich ja auch Sympathie habe, sonst würde ich ihn nicht so lange, würden wir beide uns nicht so lange schon begleiten. Aber der andere Aspekt, die Bretagne vermag sehr gut umzugehen mit Interesse und Tourismus. Also die Bretonen sind sehr offen und weltoffen und lieben Fremde und die Fremde. Und ich habe es gibt sicher Orte, wo es auch im Sommer dann zu viele Menschen sind. Das ist jetzt durch die Pandemie und durch das Reiseverhalten der Franzosen selbst nochmal, hat sich das irre verändert. Aber im Prinzip mögen sie es. Sie sind ja sehr stolz, wenn andere stolz von ihnen erzählen. Und so, ich habe das Glück gehabt, dass sie das so wahrnehmen, ja, so dass ich da noch keine Schwierigkeiten hatte. Und noch ist es, glaube ich, kompatibel. Und Orte jetzt, von denen ich weiß, die sind so fragil. Ja, also wenn da mehr als 10 Leute sind, dann ist es vorbei. Die kommen bei mir in den Büchern auch nicht vor.
Wir sind leider fast am Ende der Sendung. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie geht es das alles zusammen mit Ihrem Revolutionsprojekt? 2 Bücher stehen noch aus. 2 Namen sind noch keine doppelte Lebenszeit. Werden die Dupin-Fans in den nächsten 2 Jahren jetzt erstmal leiden müssen? Oder wie wird das weitergehen?
Nein, gar nicht. Also ich habe wirklich, seit ich Dupin schreibe, jedes Jahr ein Band geschrieben. Und als ich noch Fischer-Verleger war und jetzt, als ich noch in meiner Funktion als erzählender Sachbuchautor, und zwar aus einem Grund, es ist für mich eine Form der Meditation, der Kontemplation. Ich schreibe die im Sommer, wenn ich die 2 Monate in der Bretagne bin. Und das ist eine Erholung. Also wie sagt man heute zu solchen Sachen? Yoga. Das ist sozusagen mein Yoga. Also dieses Schreiben von Dupin ist mein Yoga. Ich liebe es. Es entspannt mich. Das ist das, was ich beim Lesen der Krimis empfinde. Empfinde ich auch beim Schreiben, das führt zu einer wunderbaren Konzentration, weil das so überschaubar ist. Also das sind ja Kammerspiele. Die tun meinem Kopf gut, meinem Gehirn, und ich entspanne, ich sitze dann in der draußen und in der Bretagne. Solange das so ist, werde ich weitermachen. Es ist eine Quelle für mich auch der Energie und der Selbstfassung.
Jörg Bong, Jean-Luc Banalek, vielen Dank für den Besuch bei den SWR2 Zeitgenossen.
Ich danke Ihnen sehr für die wunderbaren Fragen und das schöne Gespräch.